Hey Freunde, dieser Podcast wird unterstützt von der Freikirchenbank in Bad Homburg. Wir durften als City Church im vergangenen Jahr eine Finanzierung erfolgreich umsetzen und dürfen jetzt in unserem eigenen Gebäude sein. Wenn du als Gemeinde, als Freikirche oder als christliche Organisation ein Projekt hast, dann ist die Freikirchenbank ein genialer Partner, ein super Partner, der dir hilft in der Planung, in der Umsetzung mit viel Erfahrung, mit einem großen Netzwerk, Gottes Auftrag zu erfüllen, und sie reichen dir die Hand dabei, diese Schritte umzusetzen, und wir sind wirklich begeistert davon, mit ihnen zusammen unterwegs zu sein.
Wir haben eine neue Folge, Let's Grab a Coffee, und schön, dass du gerade zuhörst oder zuschaust. Manche schauen auch manchmal als Team zu und werten das dann zusammen aus. Mega, dass du dabei bist, und wir haben heute einen sehr spannenden Gast, Lothar Kraus aus Mannheim. Herzlich willkommen, cool, dass du da bist, dass du nach Köln gekommen bist, wo wir das gerade aufnehmen. Und du bist Pastor im Pfingstbund. Du bist schon lange Pastor. Seit wann bist du Pastor?
Seit 1988.
Seit 1988. Okay, das ist lange. Manche im Raum leben gar nicht so lange. Genau, du bist seit wie vielen Jahren jetzt in Mannheim Pastor?
Seit Juni 2021.
Okay, noch relativ frisch. Mhm. Verheiratet, Kinder?
Genau, seit fast 40 Jahren verheiratet, zwei erwachsene Kinder.
Ja.
Ganz, ganz tolle Family.
Viel Lebenserfahrung, die wir hier sitzen haben. Und vor allen Dingen, manche kennen dich wahrscheinlich über deinen Leiterblog. Du hast diesen Blog schon seit mehreren Jahren. Seit wie vielen Jahren ist der am Start?
12 Jahren.
Was war so der Grund, dass du den gestartet hast?
Ich lese unheimlich gern und denke sehr, sehr viel nach, auch über mein Leiten, und versuche immer weiter zu lernen. Und irgendwann habe ich so viel Einsichten gehabt, dass Bernhard Olpens mir immer sagte, jetzt schreib doch endlich ein Buch. Und ich dachte, das landet auf dem Grabbeltisch und dann ist es irgendwie weg und viel Arbeit. Und dann kam irgendwann die Idee des Blogs. Und dann sagte Bernhard zu mir, Lothar, fang mit dem Blog an. Und das habe ich dann gemacht und hat nicht mehr aufgehört.
Ich glaube, Podcast hat so ein bisschen manchmal den Blog abgelöst heute, also zumindest in meinem Leben. Aber trotzdem lesen unfassbar viele deinen Blog, glaube ich, ne? Also du hast da eine riesen Leserschaft.
Auch zwischen 20.000 und 30.000 Zugriffe im Monat. Also das heißt, das sind einfach viele, die dabei sind. Ich fange auch ein bisschen an, Episoden oder Blogbeiträge auch über einen Podcast bereitzustellen. Aber der Blog ist die Hauptsache
im Moment. Ja, spannend. Ich finde, dass du, wenn man dich kennenlernt, so ein ganz interessantes und spannendes Prinzip hast, wie du auch Pastor bist. Weil in wie vielen Stationen warst du schon?
Jetzt die sechste Station.
Die sechste Station. Das heißt, wie lange bist du immer ungefähr so im Schnitt in einer Gemeinde?
Zwischen 4 und 8 Jahre etwa.
Okay, 4 und 8 Jahre. Das heißt, du kennst Umzugskartons.
Sehr gut.
Du weißt, wie schnell man Dinge einpackt. Ich bin Pastorensohn. Wir sind circa alle 5 Jahre umgezogen. Und ich weiß noch, dass meine Mutter irgendwann mal sagte, hey, muss mal langsam dein Zimmer packen, ne? Und ich gesagt, ich brauch's mir nicht sagen. Ich weiß genau, dass ich einen Tag brauche. Das ist meine Erfahrung, weil ich das schon so oft gemacht habe. Und ich denke mal, du hast auch schon Routinen im Umziehen und weißt genau, wie man es macht. Und man sortiert dann immer gut aus, ne?
Hab ich festgestellt. Ja, unbedingt. Und dann vor allen Dingen dann, wenn man in die neue Wohnung einzieht, die neue Gemeinde sagt, boah, wir haben noch nie so einen top organisierten Umzug hier umgesetzt. Er liegt einfach dran, die viel Erfahrung.
Ja. Viele kennen, wenn sie deine Blogs gelesen haben oder dich auch ein bisschen mehr über deine Blogs kennen, auch, dass du vorher in einer Gemeinde warst, die in einem Brauhaus, oder ihr habt ein Brauhaus gekauft, ein altes Brauhaus in Gifhorn. Das war auch ein spannendes Projekt. Und hast da auch viel bewirkt. Und warum, also was ist so dein Gefühl? Weil heutzutage, was ich so feststelle, ist, dass Pastoren eher länger bleiben. Vielleicht denken auch manche Gemeinden zu lange, dass ihr Pastor bleibt. Ist immer gefährlich, wenn der Pastor anfängt, ein Haus zu bauen, dann setzt er sich fest. Mhm. Aber so, was ist so der Grund für dich, dass du so viel auch Gemeinde wechselst?
Das war eigentlich nicht geplant. Der Gedanke war eigentlich wie der Rick Warren-Gedanke, eine Gemeinde, ein Leben. Und guten Rick Warren hatte auch leicht reden drüber, weil der hat im Wohnzimmer angefangen und dann mit, weiß ich, über 20.000 Leuten aufgehört. Das heißt, da war so viel Veränderung, da musste der Pastor nicht weg, solange er wirksam und effektiv war. Aber das war so mein Plan. Und dann begannen wir damit und merkten nach einer gewissen Zeit, weil wir parallel auch immer junge Leute ausbilden, dass sich Dinge dann so entwickelt haben, dass wir einen Raum schaffen mussten. Und irgendwann empfanden wir, dass unsere Zeit zu Ende ist. Und nach dem zweiten oder dritten Mal merkten wir, da ist ein roter Faden drin, nämlich eine Berufung. Mhm. Wir entdeckten für uns eine spezifische Berufung, die man auch nicht übertragen sollte. Das ist nur Stress, wenn man es machen würde. Unser Job ist, in Gemeinden zu gehen, die nicht mehr ganz so frisch und lebendig sind, und mit ihnen Wege zu beschreiten, wieder revitalisiert zu werden, um zur Hoffnung in dieser Welt, in ihrer Region zu werden. Das ist unsere Berufung.
Also, ja, es ist immer spannend, wenn man seine Berufung erkennt und sie dann umarmt, ne? Mhm. Also wenn man sich, genau der Punkt, wenn man sich vergleicht und sagt, boah, ich wollte eigentlich so ein Rick Warren werden und das war immer mein Traum, und merkt auf einmal, der Weg läuft anders. Ich glaube, den Frieden findet man in dem Moment, wo man es umarmt. Also weil wir sind ja alle einzigartig, ne? Also wenn ich mich mit Dom vergleichen würde hier in Köln, dann hätte ich ein Problem, weil ich bin es einfach nicht. Ich bin anders. Und dann zu merken, so wie ich bin, ist in Ordnung. Und ich muss da drin aber genau meine Berufung finden. Ich glaube, dann kriegt man den Frieden und dann wird man auch wirksam. Ich vermute mal, das hast du auch so für dich festgestellt.
Ja, der Tobi Feix hat ein Buch geschrieben, das heißt Berufung. Und da hat er einen Satz, den habe ich geklaut, ich finde den richtig gut. Der sagt, wenn du deine Berufung findest und diesem Ruf folgst und versuchst, ihn zu erfüllen, dann findest du ein erfülltes Leben. Und diese Idee, ich erfülle eine Berufung, da ist jemand, der mich ruft, ein Externer, das gebe ich mir nicht selbst. Leute fragen mich, wenn ich an einen neuen Ort komme, Lothar, was ist deine Berufung? Was ist deine Vision? So, was ist deine Vision? Und ich denke oft, ja, ich stehe unter höherem Befehl. Es ist nicht am Anfang so wichtig, was meine Vision ist, sondern was der Ruf ist, dem ich folge. Und wenn ich diesen Ruf erfülle, finde ich ein erfülltes Leben. Und das würde ich nach über 35 Jahren unterstreichen.
Spannend. Was würdest du denn so sagen? Du bist eine Zeit lang in der Gemeinde. Was muss sich für dich erfüllt haben, dass du auch wechseln kannst? Also, dass du einen Frieden dafür hast. Weil in deiner Art von Berufung ist es ja nicht, dass du sagst, okay, das ist der lange Weg und ich fange mit einer Gemeinde mit 50 Leuten an und freue mich, wenn es irgendwann 2000 sind, sondern du wirst wahrscheinlich ein bisschen früher gehen. Kann natürlich auch passieren. Aber was muss ich erfüllt haben, dass du sagst, da habe ich meinen Frieden dann auch wirklich zu gehen?
Ja, ich glaube, so eine Gemeinde muss einige ganz entscheidende Schritte gehen in ihrer Identität. Der Hauptschritt ist, dass sie von einer Bedürfnisorientierung zu einer Auftragsorientierung wechselt. Und das ist der kritischste und schwierigste Schritt in Deutschland. Aktuelle Studien zeigen, dass die missionarische Strahlkraft auch von euch jungen Gemeinden relativ überschaubar ist. Was mich besorgt und bekümmert, ist, dass es fast keinen bekümmert. Wir gehen auf Worship-Konferenzen, wir lieben Konzerte, wir lieben große Konferenzen. Aber dass so wenig Menschen zu Christus finden aus unserem direkten Umfeld, die, wir nennen sie VIPs, Menschen, die keinen Bezug zum Glauben haben, dass es so wenig Christen nervös macht, das macht uns nervös. Und in der Analyse, was ist denn da eigentlich die Ursache, entdeckten wir, dass es vielen Christen darum geht, dass ihre Bedürfnisse gestillt werden. Das können traditionelle Bedürfnisse sein von Älteren oder sehr moderne Bedürfnisse von Jüngeren, die auf YouTube und Insta und irgendwo Bilder im Kopf haben, wo sie sagen, das wünsche ich mir, so möchte ich auch Gemeinde erleben. Ihr Bedürfnis ist das Zentrum. Und wir glauben, dass der entscheidende Move für Gemeindeerneuerung darin liegt, dass man vom eigenen Bedürfnis zum Auftrag kommt und begreift, da ist ein Auftraggeber, diese Gemeinde gehört nicht uns. Und da ist jemand, der ist Herr der Gemeinde und der sagt, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Geht wie Schafe mitten unter die Wölfe, lebt diesen Auftrag. Und wenn dieser kulturelle Switch beginnt zu greifen und wir parallel junge Leute und auch Leute in der Mitte des Lebens trainieren können, dass sie Verantwortung übernehmen und in den Ausbildungsweg zum Teil kommen. Wir haben viele junge Leute in eine pastorale Ausbildung begleiten können. Das sind so für uns dann die Momente, wo wir gucken, wann müssen wir die Gemeinde auch loslassen, weil sie ja keine Lothar- und Heike-Kraus-Gemeinde werden soll.
Spannend. Was ist denn so, wenn du so, wie du unterwegs bist, kommst du in eine Gemeinde und du kommst ja schon fast dann wahrscheinlich mit so einem Schild auf der Stirn und wirst es wahrscheinlich auch transparent machen. Ich werde euch das Wohlfühlen klauen. Also ich werde euch tatsächlich herausfordern. Ne? Ich vermute mal, du gehst ja in Gemeinden und wirst es mit Ansage machen. Du gehst ja nicht irgendwo hin, wo du das Gefühl hast, du musst es mit einer versteckten Agenda machen. Aber was sind so die größten, also wenn es dann tatsächlich, ich vermute mal, wenn du es dann wirklich dann startest, Leute wissen, okay, der Lothar kommt, Lothar und Heike kommen, die werden in die Gemeinde kommen, die wollen was verändern, deswegen haben wir sie gerufen. Aber dann gibt's ja manchmal so dieses Aufwachen irgendwann. Moment, wie? Jetzt
wirklich?
Trinken wir auf einmal anderen Kaffee oder keine Ahnung, das ist jetzt eine Lappalie, aber jetzt sitzen wir auf einmal nicht mehr links rum, sondern rechts rum. So merkst du dann irgendwann auch so eine Reaktion, dass Leute dann manchmal auch sagen, Moment, das wussten wir jetzt gar nicht, ne? Also das ist ja, du meinst das ja richtig ernst. Erlebst du sowas?
Ja, ganz häufig. Wasch ja. mich, mach mich aber nicht nass.
Ja.
Wir wollen Gemeindeerneuerung, wir wollen angesagt sein, wir wollen, dass eine Gemeinde ist, wo wir unsere Freunde mitbringen können. Aber ich muss mich doch nicht dafür verändern. Ich muss doch nicht meine Prioritäten überdenken. Wenn wir uns in der Gemeinde vorstellen, haben wir seit ein paar Gemeinden folgenden Spruch, den wir sagen, hört mal, wenn ihr einen Pastor sucht, der die Vornamen der Stofftiere eurer Enkel kennt, dann beruft uns nicht. Wenn ihr einen haben wollt, der sofort ins Krankenhaus rennt, wenn irgendwas ist, Händchen hält, wir sind ungeeignet, wir können euch gute Leute empfehlen. Wenn ihr aber einen Diener mit Trainerlizenz haben wollt, einen, der hilft, die Strategie zu finden, der alle Leute ins Spiel bringt, die ins Spiel wollen und sie trainiert und ermutigt und in einer sinnvollen Art zusammenbringt und ausrichtet, dann können wir miteinander auf den Weg gehen.
Ja.
Und es bejahen Gemeinden, die in der Not sind. In der Not hat man den größten blinden Fleck. Wenn der Druck richtig groß ist, dann sagt man zu allem Ja. Und dann beginnt das Ganze, und das ist ein komplexerer Prozess, können wir auch gleich nochmal drauf gucken, dann beginnt das Ganze und dann kommen Realitäten, die Leute nicht wollen. Und dann haben wir immer auch eine Ablehnungsphase, die ist auch für uns schwierig. In Mannheim zum Beispiel habe ich nach einem Jahr eine Predigt gehalten, die wurde auch ganz oft schon auf YouTube angeguckt. Da habe ich ihnen gesagt, hört mal, ich muss euch nicht nerven. Wenn ihr das nicht wollt, dann können wir auch wieder gehen. Aber was für uns unverhandelbar ist, hey, wir wollen, dass Kirche in ihre Berufung findet und nicht ein Ort ist, wo bereits Gefundene sich nur wohlfühlen.
Ja. Ich würde gerne nachher mit dir über das Thema gesunde Kirche sprechen, was du so beobachtest. Du hast so am Rand auch das Thema Toxic Church, was jeder so in Deutschland gehört hat und gesehen hat, auch mal so ein bisschen gekratzt und auch darüber berichtet. Wir wollen jetzt nicht so tief darauf eingehen, auf speziell dieses Thema, aber schon darüber reden, was gesunde Kirche ist, weil ich glaube, das beschäftigt viele. Was ist gesunde Kirche heute? Was ist, was macht eine gesunde Kirche aus? Man sagt, was gesund ist, wächst auch. Und das ist, glaube ich,
würde ich gleich widersprechen.
Ja, ist ja cool.
Können wir, Krebs wächst auch.
Ja, okay, das stimmt. Das ist nicht gesund. Ja, ja, genau. Das eben. Da muss man definieren, was ist gesund, ne? Was bedeutet gesund? Ich würde aber ganz kurz vorher noch mal diesen Weg dahin. Wenn ich jetzt ein Ziel habe und sage, okay, ich habe ein Ziel, wie Kirche aussehen soll. Ich glaube, viele, es ist ja gar nicht, geht ja nicht nur darum, ob ich jetzt eine Gemeinde seit 230 Jahren irgendwo habe oder ob ich gerade eine Church gegründet habe. Ich glaube, es ist immer wichtig, dass wir im Veränderungsprozess bleiben, dass wir uns erneuern, dass wir nicht stehen bleiben, dass wir analysieren. Was sind so Mechanismen von Veränderung und von Erneuerung, die du wichtig findest? Also wie gehst du Erneuerung an? Weil du kannst ja mit der Axt in den Wald gehen und dann erstmal alles umhacken oder du kannst vielleicht dann auch zu sensibel manchmal an Dinge drangehen und dann bist du nur noch am Streicheln und am Wertschätzen, aber kommst auch nicht richtig vorwärts. Hast du da so eine Strategie, wenn du in eine Gemeinde gehst, dass du sagst, okay, im ersten Jahr mache ich das, im zweiten Jahr mache ich das. Ich kenne so Pastoren, die sagen, im ersten Jahr will ich alle besucht haben und dass sie mich einmal kennengelernt haben. Das ist wahrscheinlich dann eher so die Hirtenrichtung. Hast du da so einen Plan, irgendwie so einen Masterplan?
Es ist weniger eine methodische, mehr eine Werte-Dimension, die mich leitet. Ich habe so ein paar Sätze, die mir helfen. Ein Satz heißt, Vertrauen ist die Währung des Leitens. Das heißt, was immer mir hilft, Vertrauen zu bauen, wenn es dann diese Besuche sind, bin ich als nicht primär hirtlicher Typ, wobei ich sehr hirtlich denke vom System, aber eben nicht von der einzelnen Umsetzung. Da würde meine Frage sein, was hilft, Vertrauen zu bauen? Ich habe schon alle Leute durchbesucht. Ich habe ganz viele Gemeindeforen am Anfang angesetzt. Hören ist für mich ein ganz wichtiger Bestandteil. Leute kommen zu mir und sagen, du hast jetzt hier 5 Gemeinden schon erneuert, jetzt Mannheim die Nummer 6. Machst du es jetzt wie in Oldenburg oder in Regensburg oder in Esslingen oder Gifhorn? Da warst du ja auch. Wie ist denn das? Und dann sage ich, an all den Orten habe ich Umgehen mit Werkzeugen gelernt. Und jetzt haben wir ein Unikat. Mannheim ist ein Unikat. Und ich kann keine Kopie anlegen. Es muss ein Original entstehen. Und es entsteht im Miteinander, in Korrespondenz mit unserem Kontext, aber auch mit unserem Miteinander. Und die Basis ist, dass wir uns vertrauen. Ein zweiter Satz, der mich lenkt.
Darf ich ganz kurz einhaken? Wie entsteht, also was tust du, um Vertrauen, damit Vertrauen entsteht?
Hören. Mhm. Wenn ich wahrnehme, wer du bist und was deine Themen sind und was dich beschäftigt, egal wie fancy das ist, aber wenn es dich doch beschäftigt und ich dich ernst nehme, dann muss ich mir die Zeit nehmen, dich verstehen zu wollen. Ich habe ja die Gemeindeberatung in Deutschland auch gegründet und hat meine Frau Krebs bekommen und dann musste ich die Leitung leider abgeben. Und dann am letzten Abend sind alle paar 30 Gemeindeberater, die kamen dann bei einem Treffen, haben sich vor mich gestellt und gesagt, Lothar, du musst dich da hinsetzen und jetzt gucken wir dich an. Und das war richtig anstrengend auf einmal. Und dann sagten sie mir den Satz, der mir bis heute tief im Herzen ist. Ansehen kommt von Ansehen. Mhm. Wenn ich mich auf den anderen einlasse, dann gebe ich ihm Wert. Und ein wertgeschätzter Mitarbeiter ist die Grundlage, um Vertrauenswachstum zu erleben. Und das ist das Wichtigste. Also Leute fragen mich, wie startest du rein? Von der Predigt her ja, vom Herzen her starte ich rein, weil alle Erneuerung beginnt im Herzen. Also wenn Leute mit ihrem Herzen nicht dabei sind, können wir mit unseren Methoden einpacken. Und dann dieses Vertrauen durch Ansehen, Hören, Spüren, ein Wir muss entstehen. Und da gebe ich Pastoren, wenn die mich fragen, immer folgenden Rat. Sag ich, wenn du ein sehr herdlicher Typ bist, versuchst du die kalten Kohle, ich stelle mir so Eierholzkohle vor, mit dem man so ein tolles Grillfeuer macht, und die kalten Kohle liegen verteilt im Raum. Und dann sagen die, ja, der muss mal unbedingt besucht werden, den musst du mal wieder gewinnen. Da gehst du hin mit dem Feuerzeug und versuchst, diese Kohle anzuzünden. Und das Einzige, was du bekommst, ist eine Brandblase am Daumen. Du musst gucken, wo die Leute, die ein bisschen Temperatur haben, wo die sind. Bring die zusammen, bau zu ihnen Vertrauen, blas da rein, da entsteht eine Hitze. Und dann kannst du die kalte Kohle nachrücken. Und so ist nicht die methodische Frage im Vordergrund, sondern eben diese Wertefrage.
Ja, spannend. Ich kann mir vorstellen, dass es viel was mit Schulung zu tun hat. Ist es so, dass du deinen Gemeinden manchmal auch deinen Leiterblock zum Lesen gibst oder lässt du es einfach nebenher laufen?
Ich empfehle ihnen schon, aber viele Leute lesen ja heutzutage nicht. Leute wollen ja was spüren, was
erleben. Ja, und dann wollen sie das Vertrauen von dir spüren, ne?
Genau, die müssen. Für mich gab es einen interessanten Satz, den habe ich für mich mal irgendwann formuliert. Gottes Methode sind Menschen. Wann immer er auf dieser Erde was richten wollte, hat er nicht ein Programm aufgelegt oder ein Buch gedruckt, sondern er hat Menschen berufen. Den Abraham, den David, die Propheten, die Apostel. Und im Englischen gibt es einen ganz tollen Satz, der damit in Verbindung steht. Der heißt, you can impress people from a distance, but you impact them only up close. Das heißt, diese Nähe entfaltet Prägekraft. Und junge Leiter, die lieben die Bühne, das Licht, die Größe, die vielen, die Masse. Aber da beeindruckt man Menschen nur. Wenn du einen Gemeindeerneuerungsprozess starten willst, musst du prägen. Das musst du auch in Gemeindegründung auf Dauer prägen. Sonst machst du nur ein Event, nur eine Veranstaltung.
Ja, ist wie der Satz von Greg Rochelle, du beeindruckst durch deine Stärken und beeindruckst auf der Bühne und durch eine gute Predigt. Aber du verbindest durch deine Schwächen. Ne? Übrigens wollen wir an der Stelle gerne einfach mal ganz kurz Werbung auch machen für ein richtig gutes Event, wo man genau das lernen kann, wo Greg Rochelle in Amerika viel mit zu tun hat und du auch ein Part von bist, nämlich Willow Creek Deutschland. Dort ist bald eine Konferenz und wenn man Promocode bei uns vom Leaders Guide eingibt oder auf unserer Homepage, dann kann man sogar Prozente bekommen. Vom 7. bis 9. März 2024 in Karlsruhe mit Hammersprechern. Du wirst auch da sein. Nicht als Sprecher, aber du wirst mit da sein. Aber Cary Newhoff ist da, der Vater aller Podcasts gefühlt gerade. Und ich finde, da kann man richtig viel Gutes lernen. Ich werde auch da sein. Wäre cool, wenn wir uns da sehen. Und was würdest du so sagen, wenn wir jetzt zum Thema Gemeindeerneuerung hingehen, welche Tools von außerhalb, also wir haben jetzt gerade über Willow Creek gesprochen, ne? Das hat jahrelang Deutschland unfassbar geprägt, war immer so dieser Satz, nicht kopieren, sondern kapieren. Welche Tools haben dir geholfen, als Erneuerer von außerhalb Erneuerung zu machen? Was hat dich beeinflusst oder auch beeindruckt von außerhalb?
Wurzeln und Flügel. Also mich hat natürlich Willow, deswegen bin ich ja auch im Vorstand in Deutschland seit vielen Jahren dabei, inspiriert. Und diese inspirative Kraft, die finde ich für mich als Leiter extrem wichtig, weil es ein Langstreckenlaufen, kein Sprint ist. Das heißt, mir geht ständig die Energie aus, wenn ich mich zu sehr fordere, manchmal überfordere. Und da brauche ich Ermutigung, ich brauche Futter, ich brauche Begleitung. Und so habe ich ein Umfeld gebaut von Menschen, die an mich glauben, die mich begleiten, die mich unterstützen und mir Mut zusprechen, wenn die Energie ausgeht. Und ich musste verstehen, dass eine Gemeindeerneuerung mit Wurzeln und mit Flügeln zu tun hat. Ich brauche Bilder der Zukunft, die mich inspirieren und im Laufen halten, die mir die Frage beantworten, warum tust du dir das an? Wenn ich darauf keine gute Antwort habe, werde ich irgendwann aufgeben, weil ich ja verletzt werde, frustriert werde. Das heißt, auch das Tool von Selbstreflexion ist ein entscheidendes Tool. Ich glaube, das ist eines der entscheidendsten Tools für eine Führungskraft grundsätzlich. Und weil ich ja immer ein fester Bestandteil in jedem Prozess bin, beginnt es bei mir. Ich muss mich selber leiten, selber wahrnehmen, meine Gefühle, meine Gedanken, wie es in Sprüche 27 heißt, hey, wenn du deine Gefühle und Gedanken beobachtest, dann weißt du, wie es deinem Herzen geht. Und ich muss ehrlich werden, mir hat geholfen, was Tim Keller über das Evangelium gesagt hat. Sagt, das Kreuz sagt dir, du bist schlimmer als deine ärgsten Feinde es dir nachsagen, denn ein heiliger Gott muss für dich sterben. Und gleichzeitig, du bist geliebter, wie deine besten Freunde es dir wünschen, denn ein heiliger Gott will für dich sterben oder stirbt für dich. Und es gibt mir ganz viel innere Zuversicht und Energie. Und die braucht es, denn ich bin die Hauptintervention als Leiter in so einem Prozess.
Ist auch spannend, so drüber nachzudenken. Ich finde, dass mich inspirieren auf solchen Konferenzen, deswegen gehe ich auch gerne auf solche Konferenzen, immer die Redner, weil ich immer das Gefühl habe, so dann steht auf so einer Konferenz, keine Ahnung, bei der nächsten Willow-Konferenz steht Carrie Newhoff oder Thomas Harry oder irgendwelche Leute, wo ich so denke, so wow, ich höre denen zu und es inspiriert mich total, weil ich da auch was Väterliches oft drin spüre. Aber habe dann auch irgendwann gemerkt, ich brauche das aber auch noch näher. Ne? Hast du einen Pastor in deinem Leben? Also dass du das Gefühl hast, du hast jemanden nah an dir dran, der in dein Leben reinredet?
Ja, ich habe zwei Männer seit fast 40 Jahren ganz intensiv in meinem Leben, die mich begleiten, die ich begleite. Das ist so eine Intervision, die wir da machen. Und die kennen alle meine dunklen Ecken. Wir treffen uns regelmäßig. Wir haben solche Sätze wie, darf ich euch mal den dritten Keller mitnehmen? Ich habe da einen Raum entdeckt. Ich wusste nicht, dass es ihn gibt. Und dann eben vom Evangelium her zu wissen, ich muss nichts darstellen. Ich muss nicht jetzt irgendwie der tolle Lothar sein, sondern ich darf über all das sprechen, was Realität in mir ist. Das muss ich nicht verkapseln und bricht dann irgendwann auf, wenn ich es nicht brauche, sondern ich darf echt sein. Ich erlebe diese Annahme. Und es gibt mir Stärke und Ausrichtung. Ja, so habe ich diese zwei Jungs seit über oder knapp 40 Jahren, die mich begleiten.
Ja, stark. Was würdest du sagen, haben wir eben schon drüber geredet, so in den letzten Monaten war ja viel, ohne jetzt zu tief drauf einzugehen, vielen Medien auch, was ist gesunde Kirche? Ich habe das Gefühl, so seit Corona ist, also sagen wir mal, so bis vor Corona gab es einen gewissen Stil, moderne Kirche hat sich verändert, sehr stark verändert. Das war nicht, ich glaube, es gab so Phasen, es gibt ja immer so Phasen, ne? Willow Creek war eine Phase, gerade was die Church in Amerika angeht. Heute ist es dann eher eine Arbeit, die auf Leiterschaft orientiert ist. Es sind immer Kirchen, die inspirieren und es ist stark, wo wir auch hinschauen, was auch gesund ist und gut ist. Mein Eindruck ist aber, dass sich so Kirche sehr, sehr stark in der Corona-Zeit verändert hat. Klar, es muss immer noch visionsorientiert sein. Es muss immer noch auftragsorientiert sein. Wir sind dafür da, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Aber trotzdem ist es super stark im Wandel. Die Gesellschaft ist stark im Wandel. Die Millennials, Gen Z, wird viel drüber gesprochen. Wir als Leiter müssen uns wandeln und können nicht sagen, okay, wir sind jetzt Pastoren wie vor 20 Jahren und predigen die gleichen Predigten und leiten genau gleich. Was würdest du sagen, was heute gesunde Kirche ist? Was macht gesunde Kirche aus? Und wo siehst du den Wandel gerade?
Also ich glaube, dass die Kirche eher am Suchen ist im Moment. Also mir ist kein Beispiel im Sinn, wo ich sagen würde, so, guck mal, da müssen wir jetzt alle hin. Und das ist vielleicht eine der wichtigen Einsichten und Learnings der letzten Jahre. Wir hatten Modelle, wir hatten Beispiele, die haben wir dann kopiert. Wir haben fast Systemkirchen gebaut und sagt, wenn du diese Bausteine alle einbaust.
Wir haben mehr kopiert manchmal. Ja. Muss man auch sagen, ne?
Und wir dachten, hey, das wird dann super. Und dann kam die Ernüchterung. Wir merkten in diesem quasi Stresstest von Corona, das bewährt sich nicht. Das trägt nicht. Und dann hat sich das ganze Defizit im Bereich Jüngerschaft zum Beispiel aufgetan. Ja. Wir merkten, boah, wir haben so viel in Events investiert und so wenig in Jüngerschaft. Und wir dachten, wir würden in Jüngerschaft investieren, während wir in Events investieren. Und das zu verstehen, dass ein Nachfolger Jesu Handarbeit ist und kein Massenartikel. Und da ringen jetzt Kollegen. Denn fotografieren kannst du halt immer noch die tollen Events. Wenn du montags morgens auf Insta gehst, da siehst du die tollen Bilder, was in dir als Leiter auch einen ganz schönen Frust auslösen kann, wenn du das nicht hast. Und ich frage mich, wird es uns gelingen, uns gegenseitig zu inspirieren, wie Thomas Harry, Redner auf dem Willow-Kongress, in seinem neuen Buch Die Seele des Leidens macht, zu zeigen, hier sind die eigentlichen Baustellen. Wenn es uns gelingt, dass wir als Leiter gesund und innerlich rund, und das bedeutet Christus-zentriert, jüngerschaftsorientiert und auftragsorientiert wirklich Menschen zu erreichen, dann glaube ich, dass wir gesunde Kirche bauen, die eine enorme Vielfalt hat. Denn Gottes Methode sind ja Menschen, wie ich vorhin sagte. Und ich glaube, es braucht eine Individualität und eine Vielschichtigkeit in unserer Gesellschaft und eben nicht mehr diese Systemkirche, die aus irgendeinem Übersee kommt. Ich glaube, dass das keine Modelle. Ich glaube, das sammelt vor allen Dingen Christen aus Gemeinden, die frustriert sind über ihre traditionellen Gemeinden und die sammeln sich dann da. Aber wenn wir missionarisch wirksam sein wollen, brauchen wir diese Individualität, wo Berufungen verwirklicht werden. Und das wird sehr, sehr vielfältig sein. So träume ich von der Zukunft.
Ja, ist stark. Die Frage ist auch da, ne? Erneuerung. Also zu kopieren und zu sagen, okay, bei der coolen Kirche stand das Schlagzeug links und die haben jetzt einen schwarzen Vorhang und haben ein bisschen Nebel benutzt und haben irgendwelche Tools auch. Also ich glaube, es ist auch nicht immer alles schlecht, ne? Also wie viel Gutes haben wir von Übersee gelernt und machen es auch teilweise immer noch, wo ich sage, Hammer, ne? Also Next Step Kurs oder was es auch alles gibt, wo ich sage, da sind auch echt Tools entworfen worden, die bringen uns auch richtig was, wenn du sie kapierst und dann eben auch dementsprechend anwendest. Aber auch da finde ich es eben jetzt spannend. Ich empfinde das ähnlich, wie du es gerade sagst. Ich habe das Gefühl, es ist so ein Leck an, also Leute würden gerne irgendwie die Kirche haben, die sie jetzt wieder als nächstes sozusagen als Modell haben. Aber ich habe das Gefühl, dass so der Geist Gottes uns eher in so ein Vakuum gerade gesetzt hat, um selber mehr rauszufinden, wie eigentlich Kirche funktioniert. Aber da dran zu gehen, wie geht man da dran, ne? Also welche Schritte geht man darum wieder, zu sagen, was ist denn das jetzt heute? Also was ist denn sozusagen meine Priorität? Was würdest du sagen, wenn jemand hört jetzt zu und sagt, ich bin Teamleiter, ich bin Gemeindeleiter, ich bin Pastor. Ich merke gerade, es verändert sich was. Was ist denn was ist die Priorität, die ich gerade angehen sollte, um zu verstehen, wie ich in die Zukunft gehen kann als Gemeinde, um gesund zu sein?
Ich brauche Anreize dafür, dass ich diese Frage überhaupt stelle. Die meisten Christen, mit denen ich es zu tun habe, die stellen diese Frage gar nicht. Die sind in Gemeinden, weißt du, die sind froh, wenn die ihren Alltag geregelt bekommen, wenn die beide berufstätig sind, die Kinder klein, das Leben ist voll, das hat sich ja extrem verändert. Und die haben diese Frage nicht. Und das muss ich verstehen als Leiter. Ich komme mit einer Frage, die Menschen, die ich anzuleiten habe, gar nicht haben. Wie entzünde ich da was in ihnen? Augustinus sagt ja, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Es beginnt also wieder in meinem eigenen Herzen. Meine Frage, brennt es mir? Brennt es mir, dass Menschen Gott begegnen? Christen, noch nicht Christen, VIPs. Ist es wirklich eine Leidenschaft, die da angezündet ist? Und ohne diese Leidenschaft werde ich nur methodisch irgendwas kopieren. Wird mein Erfolg, meine Karriere vielleicht im Auge haben, mit christlichen Vokabeln verdeckt, so dass es fromm genug aussieht, aber in Wahrheit bastel ich an meiner Karriere. Und wenn es dann nicht so kommt, bin ich frustriert und vielleicht gebe ich dann auf. Also ich glaube, es muss ein echtes Feuer in mir brennen. Und was in mir brennt, kann ich in anderen entzünden.
Also mein echtes Feuer für Jesus, mein Feuer für Verlorene, mein Feuer für die lebendige Ortskirche. So, das sollte anstecken. Ich finde es halt spannend, so wenn du es so sagst, was ich so gemerkt habe, ist dieses, ich glaube, es ist manchmal ein Switch zwischen, ich will Menschen in mein System reinpressen versus ich möchte, dass Menschen aufblühen in dem, was Gott für sie vorhat. Und daran richten sich dann manchmal auch die Formen und Systeme, ne? Zu merken so, okay, krass, ich habe in meiner Kirche vielleicht eine Art von Berufung, die Gott irgendwie da reingesteckt hat. Da sind vielleicht mehrere Leute, die haben voll auf dem Herzen missionarische Jugendarbeit auf der Straße, sage ich jetzt mal als Beispiel oder so, ne? Und wenn du das merkst, zu sagen, okay, dann gehe ich diesen Strom auch nach und sag, okay, da, wo Gott gerade was in meine Gemeinde reingelegt hat, dem gebe ich dann auch Platz.
Ja, und das ist so extrem wichtig, Renke, dieser Punkt. Und das ist auch der Kontrastprogramm zur Systemkirche, die nicht falsch ist, aber vielleicht für meinen Ort falsch ist.
Ja.
Für meine Zeit, für den Moment. Und deswegen, glaube ich, ist Leitung so wichtig, auch im Wording zu überlegen, wie sehe ich mich als Leiter? Und das sind eben für mich so Vokabeln, ich bin Diener mit Trainerlizenz. So ist mein Selbstverständnis. Und dann von The Message, diese Definition, jeder, der meinen Blog liest, kennt die, weil ich die ständig erwähne. 1. Thessalonicher 5, Vers 15 nach der The Message-Übersetzung. Look for the best in each other and always do your best to bring it out. Mhm. Halte nach dem Besten im anderen Ausschau und gib dein Bestes, du Leiter, du Leiterin, um das Beste aus dem anderen hervorzubringen. Mhm. Und stell dir vor, was für eine Kultur entsteht, wenn das die Haltung von den Top-Leitern, von den Bereichsleitern, Gruppenleitern ist, wenn einer zum Steigbügelhalter für den anderen wird. Ich meine, das muss doch aufblühen.
Du sagst so, finde ich super, total schön, also das da auch mal in die Message reinzuschauen, das ist klingt echt total super und sehr motivierend. Du sagst so, es gibt nicht die eine Kirche mehr, vielleicht ist es auch gesund und ist auch gut. Ich glaube auch, dass es immer Seasons gibt, wo es wichtig ist. Da war es wichtig, dass wir die eine Kirche vielleicht angeschaut haben, weil es uns an einen Punkt gebracht haben, wo wir sonst nie hingekommen wären. Du sagst eher, es ist sehr individuell. Aber trotzdem, was würdest du zum Beispiel sagen? Ich würde dich so zwei Fragen stellen, so in zwei Richtungen. Wo gehen bei dir alle Alarmglocken an, wenn du von außen eine Gemeinde anschaust und merkst was? Wo gibt es so vielleicht zwei, drei Punkte, wo du sagst, oh, da gehen bei mir Alarmglocken an, das ist nicht gesund? Oder umgekehrt, das wäre die zweite Frage, können wir hintereinander machen, wo merkst du so, unabhängig von System, unabhängig vom coolen Instagram-Account, das begeistert dich voll. Da merkst du so, wow, die sind richtig auf dem richtigen Weg. Lass uns mal bei den ersten drei anfangen.
Ja, ich würde sagen, die Alarmglocken gehen bei mir an, wenn in der Kommunikation einer Gemeinde nur ganz wenige Menschen ständig erwähnt werden. Also das mag vielleicht auch für eure Hörer und Zuschauer kritisch sein, was ich jetzt sage.
Aber raus damit.
Mich nervt es immer, wenn ich auf einem Instagram-Account einer Kirche erlebe, wie der Geburtstag des Pastors oder seiner Frau abgefeiert wird. Was soll der Scheiß? Entschuldigung. Ganz ehrlich, es sind so viele Leute in der Kirche, so viele, die ihr Herz, ihr Leben geben. Warum werden Einzelne so extrem rausgestellt und dann noch mit Pastor Lothar? Ich habe unseren Leuten verboten, mich so zu nennen. Ich bin Lothar, ich bin Bruder, weil Jesus uns mit dem Vater versöhnt hat. Das ist unsere höchste Adelung. Diese ganze Hierarchie juckt niemanden in unserer Kultur. Das juckt nur Christen.
Zweiter Punkt?
Zweiter Punkt ist, wenn die Energie der Kirche in Events geht und nicht in Beziehungen. Weil ich glaube, Events sind irgendwann vorbei und Beziehung ist das, was bleibt. Wenn ich an meinen Schulunterricht denke, denke ich an Menschen, die mich geprägt haben und nicht an Unterrichtsinhalte. Und der dritte Punkt ist, wenn zu viel Geld verdient wird, wenn es zu viel um Geld geht, wenn ständig über Geld geredet wird, sage ich, hey, Matthäus 6 sagt, Gott oder Mammon, der Teufel ist nicht der Gegenspieler von Gott, sondern Mammon. Welche Rolle hat Geld? Wenn der Pastor und die Hauptamtlichen, wenn die zu eng gehalten werden, wenn die zu wenig verdienen, dass sie ihren Alltag nicht finanzieren können, ist das genauso verkehrt, wie wenn Unsummen an Gehältern rausgehauen werden.
Spannende drei Punkte. Würdest du, ich meine, da sind ja schon gesunde und ungesunde Sachen drin, aber hättest du vielleicht nochmal so, was begeistert dich, wenn du heute durchs Land gehst und Dinge siehst, wo du sagst so, boah, das ist genau das, wo du sagst, das geht in eine gesunde Richtung?
Wenn Menschen darüber nachdenken, wie sie ihre Freunde begleiten können auf diesem Weg, wenn wir in Prozessen denken und nicht sofort in Ergebnissen. Das finde ich sehr gesund. Wenn Christen anfangen, nicht 2.000-3.000 Euro auszugeben, nach Bethel zu fliegen, sondern wenn sie mal 100 Euro in die Hand nehmen, ihren Nachbarn zu einem richtig coolen Steak einladen oder die vegetarischen Alternativen, die mir nicht naheliegen. Wenn richtig Großzügigkeit gelebt wird, um einander zu beschenken und diese Welt zu beschenken. Und Großzügigkeit ist so ein Wesenszug unseres Gottes. Das wären für mich Zeichen, wo ich denke, was ist da passiert, dass die so ticken?
Spannend. Finde ich einen richtig guten Abschluss, so Punkte zu hören, weil ich merke, ich liebe sowas immer so ein bisschen auf den Punkt. Ich mag es auch, wenn man es klar sagt. Und an alle, die jetzt gerade zugehört haben und Teil davon waren, ich glaube, da waren wichtige Nuggets drin, die man rausnehmen kann. Man findet dich wo? Leiterblog.
www.der-leiterblog.de.
Okay. Und auf Instagram bist du nicht mehr, oder?
Doch, Lothar_Kraus.
Okay. Kann man dich auch finden. Wenn man eine Nachfrage hat, kann man dir bestimmt schreiben. Und das ist sehr, sehr spannend. Vielen Dank für deine Gedanken und deine Worte. Und das ist super bereichernd. Und jetzt kann man auch vieles einfach nachlesen und dich da entdecken. Und genau, wenn du Teil von dieser Folge warst, wir haben wie immer einen Leiter-Guide, den du runterladen kannst, wo du dich auch anmelden kannst auf unserer Homepage. Was du nacharbeiten kannst mit deinem Team und vielleicht genau mal diese letzten Punkte, die Lothar gesagt hat, auch rausnehmen und darüber diskutieren mit dir als Team. Sind wir als Kirche an dem Punkt? Sehen wir das genauso? Oder müssen wir was vielleicht verändern? Wo sind Dinge gesund, wo wir vielleicht das auch weiter unterstützen können? Oder wo sind Dinge ungesund, die wir mal adressieren sollten? Und wir bedanken uns ganz herzlich bei dieser Folge für die Firma Good Works, die uns hier unterstützen, die die ganze Aufnahme machen, und finden es mega, dass hier so gute Aufnahmen sind, dass man uns hört und dass man uns sieht, und sind gute Ansprechpartner für gesundes, nachhaltiges Wachstum im Bereich Technik und Teams, und die kann man auch gerne anfragen, und die wollen wir hier auch mit gerne unterstützen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, und nächsten Monat gibt es die nächste Folge. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann, macht's gut. Thank you.